Ja, liebe Freunde, wir haben uns beschäftigt das letzte Mal, also vor 14 Tagen, mit dem Herzen als Zentrum eigentlich, als geistiges Zentrum im Grunde des Menschen. Und haben dabei besprochen auch, dass wir also den Weg suchen müssen, das Bewusstseinszentrum bis zu einem gewissen Grad zumindest zu verlagern, eben von der Stelle zwischen den Augenbrauen, also von der Stirn herunter in das Herz zu senken. Und dass das ein schrittweiser Prozess ist, dass also eine wichtige Zwischenstufe eben auch zusammenhängt mit dem Kehlkopfbereich, also mit der 16-blättrigen Lotusblume auch, die hier verbunden ist damit, denn es geht ja natürlich nie dabei, wenn man es aus der geistigen Perspektive betrachtet, um die physischen Organe. Die physischen Organe sind sozusagen der Meilenstein, der Wegweiser, wo die geistigen, die seelischen Organe zu finden sind. Also die Lotusblumen sind ja Organe im Astralleib eigentlich und verbunden dann mit entsprechenden Ätherströmungen auch. Also wenn wir vom Herzzentrum sprechen, mit dem verbunden ist die 12-blättrige Lotusblume, dann ist eben vor allem auch dieses ätherisch-astralische Zentrum gemeint. Also es geht darum, das Bewusstseinszentrum langsam also auch hinunterzusenken in das Herz und dieses Herzzentrum also zum Erwachen zu bringen, weil hier ist der eigentliche Sitz des menschlichen Ichs. Nicht hier oben, das oben ist eigentlich nur das professorische Zentrum, könnte man sagen. Und das eigentliche Zentrum ist der Herzbereich. Im Herzen, wenn man es geistig betrachtet, ist wirklich die ganze geistige Welt enthalten, könnte man sagen. Es ist ein Spiegel der ganzen geistigen Welt zumindest. Also das heißt, wenn man das Herz geistig umstülpen würde, würde es sich vergrößern zum ganzen geistigen Kosmos, wenn man so will. Und das heißt, wenn hier das Bewusstsein erwacht im Herzzentrum, dann ist man eigentlich mittendrin in der geistigen Welt. Dann steht man mittendrin in der geistigen Welt. Hier im Herzen, auch das haben wir in diesem letzten Vortrag vor 14 Tagen ganz zum Schluss dann noch betrachtet, ist auch jenes Zentrum, wo sozusagen eingeschrieben werden die Spuren des Karma, die Spuren unseres Schicksals. Also alles, was wir an Taten im Erdenleben vollbringen, hinterlässt seine Spuren Menschen und all das konzentriert sich gerade in diesem Herzzentrum. Und diese Kräfte nehmen wir bei einer nächsten Inkarnation wieder mit. Wir werden uns damit heute noch sehr viel intensiver beschäftigen, gerade mit diesem Prozess auch der Inkarnation und der Ausbildung der Herzkräfte, wie das abläuft. Was wichtig war, auch im letzten Vortrag, Sie wieder zu erinnern daran, die Ausbildung des Herzzentrums hängt ganz stark zusammen mit diesen sogenannten 6 Eigenschaften oder den sogenannten Nebenübungen. Also da ist Gedankenkontrolle, Initiative des Handelns, also das heißt den Willen entwickeln, wirklich aus dem Ich heraus, nicht aus den Notwendigkeiten des Lebens, sondern wirklich aus der Freiheit heraus den Willen zu entwickeln. Dann die Gleichmut des Gefühls, Positivität, das heißt in allem und sei es noch so negativ, den Funken des Positiven zu finden, denn das ist der Keim, aus dem es sich umgestalten lässt. Und das heißt nicht mit dem, ich habe das auch das letzte Mal ja betont, das heißt nicht, also, dass man die negativen Dinge schönreden soll, und sagt, naja, also so schlimm war es eh nicht, und also wenn ich etwa denke an die Nazizeit oder so, was da passiert ist, oder was an ähnlichen Gräueltaten ja bis heute immer wieder irgendwo an Ecken und Enden passiert im Grunde. Also das ist mit Sicherheit nicht zu gering zu reden, und das ist also ganz Gewaltiges, was da negativ in der Welt ist, aber so negativ kann es gar nicht sein, es ist trotzdem irgendwo ein Keim des Positiven drin, ein Funke des Positiven zu finden, der sich umgestalten lässt, der eigentlich die Zukunft bedeutet. Und den gilt es zu finden. Dann die nächste Eigenschaft, die 5. Eigenschaft, die man nennen könnte, die Unbefangenheit. also an alle Dinge unvoreingenommen herangehen, insbesondere unvoreingenommen und unbelastet von all dem auch, was man in der Vergangenheit gelernt hat. Das ist für uns heute so schwer, weil noch was beurteilt man die Dinge, nur nach dem, was man in der Schule gelernt hat, was man an Lebenserfahrung mitgebracht hat, nach dem beurteilt man die Dinge. Aber das sind im Grunde Vorurteile. Nicht? Weil wir fällen das Urteil aufgrund unserer früheren Erfahrungen. Wir brauchen das auch für das Alltagsleben. Das heißt nicht, dass wir das jetzt einfach wegstreichen sollen und nicht mehr benötigen würden. Nur, um wirklich die geistige Seite der Dinge zu erkennen, muss man all das beiseite legen und wirklich ganz unbefangen den Ereignissen, den Dingen, den Menschen gegenübertreten, so als wäre man gerade erst neugeboren auf die Welt gekommen, nur mit dem Unterschied, dass man ein waches Ich-Bewusstsein hat. Wir müssen uns wirklich also im Grunde, wenn wir Geistiges erkennen wollen, immer wieder auf die Stufe des kleinen Kindes begeben. Nur mit dem Unterschied, dass wir ein waches Bewusstsein dabei haben. Aber die Schwierigkeit ist eben, all unser Vorwissen einmal beiseite zu legen. All unsere positiven, negativen Erfahrungen, unsere Wünsche, unsere Einseitigkeiten, die wir dadurch alle haben. Ich meine, der eine stellt sich die Welt so vor, der andere so. All das trübt aber bereits den Blick auf die Wirklichkeit. Also das muss man zumindest in diesen wenigen Momenten, wo man wirklich dem Geistigen versucht, sich zu nähern, bewusst zu nähern, da muss man das alles einmal ad acta legen, alles beiseite legen. Das ist sehr, sehr schwer und es erfordert viel Übung. Und die sechste dieser Nebenübungen, eigentlich sind es absolute Hauptübungen in Wahrheit. Das, Nebenübungen heißen sie nur deswegen, weil sie stets neben der Meditation auch gepflegt werden sollte, darum heißen sie Nebenübungen. Also wenn man den geistigen Schulungsweg geht, dann ist ein Kernpunkt, dass man Meditationsübungen macht und daneben sind vor allem diese sechs Nebenübungen zu machen oder eben auch die sechs Eigenschaften, wie es auch Rudolf Steiner nennt. Und die sechste dieser Eigenschaften besteht eigentlich darin, alle die fünf bisher genannten ins Gleichgewicht zu bringen. Also das heißt, alle miteinander wirklich zu haben. In der Übung geht man dabei so vor, dass man zunächst einmal zum Beispiel eine Woche lang die erste Übung, also Gedankenkontrolle macht. Das kann auch ein Monat sein, je nachdem. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Dann einen bestimmten Zeitraum die zweite und so weiter. Aber schließlich muss man so weit kommen, alle miteinander vereinen zu können, alle gleichzeitig wirklich zu üben und vor allem auszuüben. Es muss etwas werden, das dann wirklich zu einer Selbstverständlichkeit auch wird. Dann ist es erst das Richtige. Ich meine, das ist wie bei den Schauspielübungen und bei allem, wo man übt. Erst wenn man die ganzen Übungen vergessen kann und sie als Fähigkeit hat, die Frucht davon als Fähigkeit hat, dann ist es eigentlich so richtig erst da. Also diese Nebenübungen zielen eben einfach darauf hin, die eigene Wesenheit so zu verwandeln, dass diese Fähigkeiten dann einfach einmal selbstverständlich vorhanden sind. Und dann brauche ich ja nicht mehr nachdenken, was habe ich jetzt diese Übung gemacht oder jene, sondern irgendwann hat man sie. Aber das ist ein weiter Weg. Und im Prinzip muss man es also durch viele Inkarnationen üben, bis man es so wirklich völlig selbstverständlich hat. Und dabei sind diese Übungen also sind etwas, was wirklich im Prinzip jeder machen kann. Da braucht man nicht einmal also jetzt ein Bekenntnis zur Anthroposophie oder zu sonst irgendwas. Also jeder, der diese Übungen macht, wird merken, dass er einfach viel sicherer, viel bewusster, viel souveräner im Leben drinnen steht. Also diese Übungen sind nicht irgendwas Abgehobenes. Etwas, also wo man jetzt im Esoterischen schwelgt oder sonst was, sondern die haben auch durchaus eine ganz, ganz lebenspraktische Wirkung. Ich meine, Gedankenkontrolle, die Gedanken in die Hand zu nehmen, ist was, was man im Alltag sehr gut brauchen kann, weil meistens scheitern viele Dinge daran, dass man Gedanken nicht konsequent zu Ende denkt oder wieder von einem ins andere springt und einem dadurch viele Dinge eigentlich durch die Finger rinnen, schon in ganz praktischen leben. Also das gilt nicht nur für hochspirituelle Gedanken, sondern für ganz simple. Und Rudolf Steiner erwähnt ja bei den Übungen auch, sich ganz simple Dinge einmal herzunehmen. Also, weiß ich nicht, ein Bleistift. Denken wir mal über einen Bleistift nach. Gedanken, die sich jetzt nur auf den Bleistift beziehen. Und er sagt sogar, am besten und am wirksamsten ist es, wenn man sich irgendwas ganz Langweiliges hernimmt. Weil wenn es was Spannendes ist, da bleibt man ja eh viel lieber dabei. Da ist es ja relativ leicht, mit den Gedanken dabei zu bleiben. Aber wenn es was im Prinzip ganz Banales, ganz Langweiliges ist, dann ist die Anstrengung, die man aufwenden muss, viel größer. Und daher aber auch die Wirkung größer. Ich meine, das ist halt wie beim Muskeltraining, wenn man stärkere Gewichte da auflegt, dann bilden sie halt die Muskeln stärker aus. Das ist halt das geistige Muskeltraining irgendwie. Und auch etwa bei der Willensübung geht es also nur um ganz banale Dinge zunächst. Und die bewusst eben so gewählt sind, dass sie nicht irgendeinem äußeren Zweck dienen, sondern dass sie ganz aus der Freiheit gemacht sind. Sie sind also sozusagen im äußeren Sinn zunächst einmal völlig sinnlos. Also ich nehme das Taschentuch und gebe es von der linken Hosentasche in die rechte, genau um 12 Uhr mittags. Das ist eigentlich was völlig Sinnloses als an sich. Aber einfach den Willen aufzubringen, es konsequent durchzuziehen, das ist der eigentliche Sinn der Sache. Und wenn man diese Dinge lange genug übt, dann wird man merken, dass man einfach im Leben viel entscheidungsfreudiger ist, viel tatkräftiger ist. Nicht immer herumzählt, soll ich es jetzt tun oder soll ich nicht? Ja, eigentlich sollte ich, aber es ist mühsam und ich muss mir es noch überlegen. Und so vergehen Tage, Wochen, bis man dann oft irgendwas Vernünftiges auf die Wege bringt. Was nicht nämlich der Alltag ohnehin fordert. Ich meine, was der Alltag fordert, das tun wir ja relativ leicht. Ich meine, wir stehen in der Früh auf, das ungern vielleicht, aber im Prinzip zwingt uns das Leben dazu. Das ist alles nicht noch wirklich eigene Willenskraft. Eigene Willenskraft ist eben, wenn sie wirklich absolut nicht von außen bedingt ist. Und das brauchen wir dann zum Beispiel im schöpferischen Prozess ganz stark. Also als Künstler, wenn man wirklich als Künstler aus dem eigenen heraus schöpferisch tätig sein will, dann und nicht bloß irgendwas nachmachen und ein bisschen verändern, wie es ja so oft geschieht, dann muss man diese eigene Willenskraft in hohem Maße ausgebildet haben. Dann muss das da sein. Und dann kommt auch etwas heraus, was wirklich ganz individuell ist, wo aber zugleich eben Geistiges drinnen lebt. Das ist ja nie ein Gegensatz. Es ist eben ein Weg, das Geistige auf individuelle Weise zur Erscheinung zu bringen in seiner Wirkung. Und das ist es, wenn wir schöpferisch tätig sind. Wir schöpfen aus der ganzen geistigen Welt, bringen aber trotzdem was ganz Individuelles hervor. So wie es nur wir, jeder für sich, jeder einzeln so hervorbringen kann. Und der andere wird vielleicht wieder einen anderen Aspekt hervorbringen. Die geistige Welt dazu ist reich genug. Also diese sechs Nebenübungen oder sechs Eigenschaften sind unheimlich wichtig. Darum reite ich so oft darauf herum. Also weil sie sind im Prinzip ganz einfach und ganz banal. Es sind ganz banale Übungen. Es ist kein Hokuspokus. Man braucht nicht irgendwelche esoterischen Wälzen, um sie zu verstehen. Sie sind ganz simpel. Sie sind ganz bescheiden, ganz unauffällig eigentlich. Aber die Wirkung ist riesengroß, wenn man sie konsequent macht. Und das führt eben dann dazu, dieses Herzzentrum stärker auszubilden, es zu einer stärkeren Tätigkeit zu bringen, eben vor allem auch diesen Herzlotus langsam zu aktivieren und dann erwacht langsam unser Ich-Bewusstsein auch hier in diesem Bereich. Aber schauen wir uns heute einmal sehr konkret an, wie dieses Herzzentrum ausgebildet wird, und zwar ausgebildet wird im Zuge des Inkarnationsvorgangs. Das ist nämlich ganz interessant, und wir werden dadurch diese Zusammenhänge, die wir jetzt im letzten Vortrag allgemeiner besprochen haben, eben das Herz als Sitz des Ich, als etwas, wo die ganze geistige Welt drinnen lebt, als Sitz des Karmas, auch wenn man so will, also wo die karmischen Ereignisse eingeschrieben werden, wir werden das gerade dadurch noch viel tiefer und näher verstehen und vor allem auch die Zusammenhänge zwischen physischem Herzen, ätherischem Herzen, astralischem Herzen und wie mit all dem das Ich dann verbunden ist. Und wir werden sehen, dass da auch in diesen Zusammenhängen sich im Laufe der Zeit starke Veränderungen ergeben haben. Also diese Zusammenhänge etwa zwischen physischem Herzen, ätherischem Herzen, astralischem Herzen, die waren in der Vergangenheit ganz anders, als sie heute sind. Und das bedeutet auch, dass wir heute eben anders mit diesen Kräften umgehen müssen. Aber versuchen wir uns einmal ein bisschen heranzutasten. Betrachten wir mal diesen Inkarnationsvorgang so ab dem Moment, wo er eigentlich beginnt. Und die Frage ist, wo ist dieser Moment, wo er beginnt eigentlich? Naja, der Mensch macht also nach dem Tod ein Leben in der geistigen Welt durch. Wir wissen, dass er geht also durch das Kamaloka, durch das Fegefeuer, da wird der Astralleib oder die nicht brauchbaren Teile des Astralleibes abgelegt, was vergeistigt werden kann, davon wird mitgenommen. Dann steigt das Ich mit diesem vergeistigten Astralleib oder mit dem, was davon übergeblieben ist, weiter auf in die geistige Welt, durch die Planetensphären, auch wenn man so will. Wobei man das Bild natürlich, das räumliche Bild ist nur ein Bild. Also wenn man von den Planetensphären spricht, heißt das immer, gemeint ist damit in Wahrheit, man ist zusammen mit den geistigen Wesenheiten, die schaffend, gestaltend hinter diesen Planetensphären stecken. Also es ist nicht eigentlich ein Weg durch den Raum. Der Weg ins Geistige ist nie ein Weg durch den Raum, aber es gibt eben geistige Wesenheiten, die für die einzelnen Planetensphären zuständig sind und in deren Bereich kommen wir eigentlich, also in dem Leben nach dem Tod. Also das Kamaloka ist vor allem, hängt zusammen mit der Mondensphäre. Und dann gibt es aber noch höhere Astralkräfte, die also zusammenhängen mit der Merkursphäre, mit der Venussphäre und so richtig die eigentliche geistige Welt im engeren Sinn beginnt dann ab der Sonnensphäre. Also da beginnt auch das, was man als Devachan bezeichnet oder was Rudolf Steiner in Anlehnung an die indische Ausdrucksweise der Theosophen noch eben auch als Devachan bezeichnet hat. Die himmlische Welt, wenn man es christlich ausdrücken will. Also in diese Welt steigen wir auf bis zur sogenannten Mitternachtsstunde des Lebens zwischen Tod und neuer Geburt. Da kommen wir heran, naja, eigentlich schon über die Planetensphären hinaus. Also allerdings nicht, in der Regel zumindest nicht ganz bewusst. Also wie weit das Bewusstsein erhalten bleibt des Menschen in dieser Zeit zwischen dem Leben, also nach dem Tod und einer neuen Geburt, hängt sehr auch vom geistigen Entwicklungsgrad des Menschen ab. Aber in der Regel ist es so, dass nach der Sonnensphäre, spätestens in der Jupitersphäre, irgendwo bei den meisten Menschen heute das Bewusstsein erwischt. Also das heißt, diesen weiteren Aufstieg machen wir zwar durch, aber nicht bewusst in der Regel. Und dann kommt die Umwendung, der Herabstieg zur neuen Geburt, also mit dieser Mitternachtsstunde des Daseins, wo wir sozusagen den höchsten Punkt in unserer Bahn durch die geistige Welt erreichen, ab dort beginnt wirklich der Abstieg in die neue Inkarnation und eigentlich ist dieser ganze Weg herunter jetzt gewidmet bereits der Vorbereitung der kommenden Inkarnation. Das war in alten Zeiten ein sehr langer Zeitraum, denn Sie wissen, dass eigentlich kosmische Maß zwischen zwei Geburten liegt oder lag in der Vergangenheit, oder war in der Vergangenheit dadurch bestimmt, dass der Mensch eigentlich kommen sollte einmal in einer Kulturepoche, beziehungsweise zweimal, einmal als Mann, einmal als Frau. Also das heißt, etwas über 1000 Jahre liegt dann zwischen den Inkarnationen, weil 2160 Jahre liegt also zwischen, dauert eine Kulturepoche und die Hälfte der Zeit davon. Und davon wieder die Hälfte ist also die Zeit, die wir zum Abstieg haben, also um die 500 Jahre herum. Oder hatten in der Vergangenheit. Heute geht es eben oft sehr, sehr viel schneller. Also der Weg des Menschen durch die geistige Welt geht sehr viel schneller. Er steigt aber trotzdem bis zum Kulminationspunkt auf. Der liegt also trotzdem hoch. Wir gehen nicht deswegen eine niedere Bahn, nur wir gehen den ganzen Weg wesentlich schneller. Und dabei bewusst zu bleiben, erfordert auch einen wesentlich höheren geistigen Entwicklungsgrad, als er in der Vergangenheit notwendig war. Also in Wahrheit, auch wenn die Menschheit natürlich heute, wenn man so äußerlich hinausschaut, im Materialismus versinkt, trotz allem sind wir in der geistigen Entwicklung gewaltig fortgeschritten. Nämlich insofern, als eben das Ich-Bewusstsein stark erwacht ist. Und das ist einmal das ganz Wesentliche. Die Kunst ist nur, es eben auch aufs Geistige zu richten. Und dadurch ist es heute sehr unterschiedlich bei den Menschen natürlich, wie bewusst sie dieses Leben zwischen Tod und neuer Geburt überhaupt durchmachen und in welchen Bereichen sie bewusst sind. Oft ist es so, dass Menschen dann in einzelnen Bereichen relativ wach sind und dann wieder einen größeren Teil verschlafen. Das ist sehr individuell unterschiedlich heute. Wenn wir also über diese Mitternachtsstunde des Lebens zwischen Tod und neuer Geburt durchgegangen sind und herabsteigen zur neuen Inkarnation, dann fängt eigentlich ab diesem Moment auch schon die Suche nach einem geeigneten Elternpaar an, das einem die entsprechenden Inkarnationsbedingungen gibt auf Erden. Und zwar ist da zunächst also sehr entscheidend eben, welche physische Anlage kann mir dieses Elternpaar geben. Das ist einmal etwas sehr Entscheidendes. Weil eben, das ist das Interessante. Richtig, genau. Du nimmst jetzt genau das voraus, was ich gerade dann als nächstes sagen wollte, dass zu dem Zeitpunkt natürlich dieses Elternpaar auch noch nicht verkörpert ist auf Erden, sondern man geht also jetzt diese ganze Ahnenreihe beider Elternteile, und das wird ja sehr kompliziert dort, das verzweigt sich ja immer mehr. Also mit dieser ganzen Ahnenreihe beider Elternteile verbindet man sich und arbeitet auch natürlich in einer gewissen Weise mit, diese ganzen Konstellationen dann überhaupt zustande zu bringen. Dass also diese Ahnenreihe dann auch so laufen kann, dass sie schließlich zu dem Elternpaar hinführt, dass dann dieses Elternpaar geboren werden kann. Also da spielen eigentlich die ganzen Kinder sozusagen, weil das sind ja viele, jetzt betrachten wir es aus der Perspektive eines einzigen Menschen, der unterkommt, aber in der Zwischenzeit in dieser ganzen Ahnenreihe, da werden ja viele, viele Kinder geboren. Also das ist nicht eine Individualität, sondern viele, die damit verbunden sind.
Aber nicht, wenn dann jemand zwischendurch so ein Krieg oder Eisreiter eigentlich irgendwo zum Beispiel
Ja, das passiert auch immer weiter. Also das heißt, es ist auch nicht so, man darf sich nicht vorstellen, jetzt so, also 500 Jahre habe ich jetzt Zeit, jetzt entwerfe ich schnell den Plan, so muss die Ahnenreihe ausschauen und mit dem Fahrplan geht es jetzt dahin. Sondern das ist ein Plan, der eigentlich ununterbrochen in Bewegung und Veränderung ist, weil immer wieder passieren Ereignisse, gerade auch in der physischen Welt, die vom Geistigen aus nicht nur nicht vorhersehbar sind, sondern auch nicht zu verhindern sind. Denn wir leben also in einer Welt, in der eben auch, also wenn wir in die physische Welt nehmen, in der auch Dinge passieren können, die nicht unmittelbar geistig bewirkt sind. Es gibt also auch sozusagen das, was einfach ein äußeres Zusammentreffen von Umständen ist, und dadurch kann es zu einem Unfall kommen, zum Tod kommen oder sonst was. Man darf also auch nicht glauben, alles, was äußerlich passiert, ist jetzt karmisch bedingt, ist jetzt Schicksal. Also der ist erschossen worden im Krieg oder sonst wo, aha, das war sein Schicksal, weil er in der Inkarnation vorher dieses oder jenes gemacht hat. Das kann auch etwas sein, was erst ein Anfang ist. Was klar ist, es wird eine karmische Beziehung entstehen zwischen dem, der ihn erschossen hat und dem, der erschossen wurde. Und von da ab laufen die Fäden des Karma weiter. Aber es gibt in der irdischen, in der physischen Welt immer wieder die Möglichkeit, dass etwas ganz Neues angeknüpft wird. Das wäre ja schrecklich, wenn alles nur mehr eine Art Mechanismus ja fast geradezu wäre der Vergangenheit. Da gäbe es ja überhaupt keine Bewegungsmöglichkeit mehr. Also bei allem, was Menschen tun, gibt es immer die eine Seite, es ist karmisch bedingt, die andere Seite, es kann auch was ganz Neues sein. Und da kann es was sein, was einfach durch äußere Umstände passiert, oder, wenn ich jetzt zurückkommen darf auf die Nebenübungen, Willensübung, es kann auch was sein, was aus dem Willen des Ich heraus jetzt ganz neu entsteht. Und das ist eben dann weder durch äußere Umstände bedingt, noch durch das Karma bedingt. Also eine wirklich freie Tat des Menschen ist auch nicht durch das Karma bedingt. Das heißt nicht, dass wir jetzt das Karma vergessen können und das abstreifen können vollkommen. Also wir müssen schon alle die Dinge, zu denen uns das Karma nötigt, die müssen wir in irgendeiner Form aufarbeiten. Wir haben eine gewisse Freiheit darin, wie wir sie aufarbeiten. Also je bewusster man das Schicksal in die Hand nimmt, umso bewusster kann man gewisse, sagen wir mal, Verfehlungen aus der Vergangenheit eben wieder aufarbeiten, wieder ausgleichen mit den anderen Menschen, denen man Leid dadurch zugefügt hat, wieder in ein richtiges Verhältnis kommen. Das Karma sagt ja auch nie, da ist jetzt genau vorprogrammiert, das und das und das und das muss passieren, dass das Karma ausgeglichen ist. Also es ist nur so möglich und nicht anders. Das Karma sagt ja eigentlich nur, es gibt gewisse Dinge, die eine, sagen wir mal, seelische Verwundung bei dem Geschädigten gebracht haben, aber auch bei mir selber, denn ich selber bin als geistiges Wesen weniger wert, wenn ich eine negative Handlung begangen habe. Und das Karma sagt eigentlich nur, diese Dinge müssen wieder ausgeglichen werden. Diese im seelisch-geistigen bewirkten Dinge. Und das kann aber physisch, im physischen Geschehen auf verschiedenste Arten passieren. Also das ist nicht gesagt, dass es da nur eine Möglichkeit dafür gibt. Und oft ist es auch so, was heißt oft, fast immer ist es so, dass das Schicksal einem ja zuerst immer so einen leichten Schubs gibt. Du, da hast du eine Aufgabe zu bewältigen. Und der Schubs ist am Anfang meistens nur relativ sanft. Und wenn man dann begreift, aha, hoppla, irgendwas ist da, was ich zu bewältigen habe, gehen wir es an. Wenn man das rechtzeitig angeht, dann wird sich dieser karmische Ausgleich in einer relativ harmonischen, relativ undramatischen Weise vollziehen können im äußeren Dasein. Also selbst wenn es sich auf schlimme Dinge in der Vergangenheit bezieht, und wir alle haben schlimme Dinge in der Vergangenheit getan. Ich meine, wir alle haben irgendwann in der Vergangenheit etliche Menschen abgemurkst, das war früher so, das gehört dazu, das in meinem liegt es hoffentlich schon einige Zeit zurück, aber wir sind alle irgendwo durch sowas durchgegangen. Die Zeiten waren ein bisschen rauer früher. Es ist auch in der Vergangenheit immer anders zu bewerten, als es heute zu bewerten ist. Aber also es gibt alles Schlimme auch bei jedem von uns. Das muss einem bewusst sein. Und trotzdem gibt es die Möglichkeit, das auf eine relativ harmonische Art auszugleichen, wenn man rechtzeitig genug die Winke des Schicksals versteht und entsprechend zu handeln beginnt. Dazu ist nicht also notwendig, jetzt, dass man hundertprozentig ist, schaut genau, wie war das, in welcher Inkarnation war das, also dass man vollen Einblick in die früheren Inkarnationen hat, weil wenn wir auf das warten müssten, dann wird es wirklich schwer. Das ist für die meisten noch ein fernes Ziel, das vollkommen zu durchschauen. Aber man kann doch zumindest ein gewisses, naja, wie soll ich sagen, Gespür für Schicksalszusammenhänge entwickeln. Also das ist überhaupt eines der wichtigsten Dinge heute im Leben, also zu spüren, mit welchen Menschen bin ich schicksalsmäßig verbunden, mit welchen knüpft sich vielleicht jetzt ein ganz neues Schicksal an, mit denen ich aber in der Vergangenheit gar nichts zu tun gehabt habe. Also schon einmal das unterscheiden zu lernen und dann auch zu spüren, welche karmische Schuld habe ich dem anderen eventuell gegenüber. Und vielleicht ist das sogar der Grund, warum der immer so grauslich zu mir ist, sozusagen, wenn man einmal Steine in den Weg legt. Er weiß es selber gar nicht, warum der andere oft. Weil die äußeren Gründe sind oft banal, also lesen sich so viele Dinge eigentlich leicht regeln und trotzdem sind die Menschen so borniert oder scheinbar so borniert, weil in Wahrheit steckt dahinter ein nicht ausgeglichenes Karma. Und das wird dann auf solchen Wegen irgendwie versucht, naja, auszugleichen oder halt sehr schräg auszugleichen. Aber es ist oft die Ursache, dass einem Menschen entgegenkommen, wo man so sagt, mit dem kann ich einfach nicht. Ich sage A und er sagt B und das ist das Gegenteil. Und das funktioniert nicht. Ich kann tun, was ich will, er ist immer anderer Meinung, immer kommt er mir in die Quere. Warum ist das so? Also dann ist das sehr häufig, liegt das gar nicht an sachlichen Gründen, sondern eben aus irgendeiner karmischen Verwicklung aus der Vergangenheit. Und wenn man auf solche Dinge empfindlich wird, sie bemerkt, dann kann das eben auch eine Basis sein, wie man umgehen lernt damit, mit diesen Problemen, die der andere immer macht. Man wird sicher nicht alles lösen können, aber man wird sehen, wie es mit der Zeit leichter wird. Schon allein also dadurch, dass ich das Bewusstsein entwickle, aha, da steckt irgendeine gewisse karmische Verschuldung von mir dahinter. Und an der Art, wo es nicht funktioniert, zwischen zwei Menschen kann man auch zumindest erahnen, irgendwo das spüren, in welchem Bereich die Verschuldung irgendwo liegt, sozusagen. Also welche seelischen Kräfte da angesprochen werden besonders, wo ist ein bestimmter Defekt, weil, wie soll ich sagen, wenn uns jemand Steine in den Weg legt im Leben, dann ist es immer auch, passen Sie auf sowas auch einmal auf, das ist auch sowas ganz Lebenspraktisches eigentlich, dann legt er damit meistens immer den Finger auf irgendeine Wunde bei uns. Wenn er dieselben Dinge an anderen Menschen machen würde, für den wäre das überhaupt kein Problem. Es ist also meistens so, dass zwischen den zwei Menschen, wo es nicht funktioniert, das wirklich gerade zwischen den Zweien ist. Ein anderer gegenüber macht genau dasselbe. Der andere bemerkt es gar nicht einmal als Stolperstein oder als was Negatives. Der geht völlig darüber hinweg und es ist, was der eine als immer Stichelei vielleicht empfindet und das, was als Angriff empfindet, als Latenten, bemerkt der andere gar nicht. Und umgekehrt ist es so, dass was der andere als Stichelei bringt, ist oft gar nicht so gemeint. Es fällt ihm gar nicht auf, dass das für den anderen einfach immer wieder irritierend wirkt. Das ist also so kleine Pfeile sind. Das passiert eben dann, wenn beide keine Ahnung davon haben, dass sie irgendwas karmisch miteinander verbindet. Der eine verwundet den anderen dadurch immer unbewusst eigentlich. Und dadurch funktioniert es nicht. Also, wenn man auch lernt, die eigenen Empfindlichkeiten zu spüren, hat es immer was damit zu tun, dass irgendwo man seelisch etwas ausbilden sollte, was einem noch fehlt. Wenn man auf bestimmte Dinge so ganz empfindlich reagiert und immer gleich also auf 120 ist oben, dann sollte man eigentlich, ja, das ist halt schwer, dem anderen dankbar sein, dass man ständig darauf hinweist, du, aber da bist du noch sehr überempfindlich, da hast noch nicht die Gleichmut des Gefühls entwickelt, mit dem kannst du noch nicht umgehen. Weil eigentlich müsste man die Gleichmut des Gefühls allen gegenüber haben, das heißt nicht stumpf zu werden im Gefühl, nicht Negatives und Positives zu unterscheiden, aber die Art ist, wie wir uns dadurch hinreißen lassen zu irgendwas, also zum Ärger oder so weiß Gott was. Weil wir sollen, wenn es notwendig ist, gegen negative Dinge natürlich einschreiten und müssen einschreiten, aber ohne, dass wir Hass damit verbinden. Und das ist so schwer. Ein Verbrecher muss man verurteilen oder irgendwie dafür sorgen, erstens, dass die Gesellschaft geschützt ist und dass vielleicht der auch irgendeine Chance für eine weitere Entwicklung hat, dass man das eigentlich verbindet. Aber es sollte nicht aus Hass, nicht aus Rache geschehen oder der Böse und so weiter. Das nützt uns gar nichts. Sicher hat er was Böses getan. Und das, wir helfen ihm, sein Schicksal auszugleichen, wenn wir ihm das auch bewusst machen, dass er etwas Böses getan hat und nicht sagen, naja, redet man nicht mehr darüber. Das ist also ganz, ganz schlecht. Aber deswegen sollen wir keinen Hass auf diesen Menschen entwickeln. Und das ist manchmal gar nicht so leicht. Also das sind viele wichtige Dinge. Ja, also, aber um den Faden jetzt wieder aufzunehmen, es passieren im Erdenleben also auch Dinge, die aber eben nicht karmisch bedingt sind. Und die können zum Beispiel diese ganze Ahnenreihe sehr wohl durcheinander bringen. Also das heißt, dieser Plan der Inkarnation ist etwas, was sich bis zum letzten Moment im Grunde immer wieder verändert. Es zielt zwar sozusagen auf ein gewisses Kerngebiet hin, auf einen gewissen Personenkreis hin, aber es ist immer in Bewegung und ist natürlich sehr, sehr, sehr kompliziert, das Ganze. Wenn man sich vorstellt, die ganze Logistik sozusagen, was modern ausdrückt, die dahinter steckt, also da reichen unsere ganzen Großrechner nicht aus, um das durchzurechnen. Weil immer wenn wieder irgendwo einer ausfällt in der ganzen Ding, dann müssen die ganzen Hunderte oder Tausende, die auf Inkarnation jetzt warten und mit dieser Ahnenreihe verbunden sind, müssen jetzt ihren ganzen Plan wieder überdenken und umgestalten. Also da sind natürlich sehr hohe geistige Wesenheiten mit beteiligt daran, dass das überhaupt funktionieren kann, dieses ganze Gewebe da. Also das ist ein Teil der kosmischen Intelligenz, wenn man so will, von der wir ja auch oft gesprochen haben, die da im Kosmos immer noch sehr, sehr stark waltet und tätig ist und notwendig ist für den Menschen. Und heute ist das Ganze natürlich insofern auch noch anders, als die Zeit eben zwischen zwei Inkarnationen sehr, sehr viel kürzer ist. Dadurch sind auch die anderen recht, bitte. Ja.
Und du sagst zum Beispiel, das fällt ein Plan aus.
Der ja.
Man wollte sich als Mann inkarnieren und doch bekommt man eine weibliche.
Das ist möglich. Das ist möglich. Das ist möglich. Dazu muss man aber sagen, dass die grundsätzliche Entscheidung, ob es eine männliche oder weibliche Inkarnation wird, erst sehr spät fällt. Also die fällt nicht schon am Anfang, dass man sagt, also gut, jetzt in der vergangenen Inkarnation war ich ein Mann, noch Handbuch heißt es, jetzt sollte als nächstes eine Frau werden, also plane ich jetzt eine weibliche Inkarnation. Das ist eigentlich nicht so. Sondern die Entscheidung, ob es eine männliche oder weibliche Inkarnation wird erst in allerletzter Zeit gefasst. Und zwar erst, wenn der Mensch im Wesentlichen in die Mondensphäre herunterkommt. Weil alles, was bis dahin ist, hat mit der Geschlechtlichkeit noch überhaupt nichts zu tun. Also erst der Bereich der Mondensphäre hat etwas zu tun und da sind wir eigentlich schon fast angekommen. Das ist also ganz kurze Zeit vor der nächsten Inkarnation. Da fällt die Entscheidung und da kann es aber natürlich dann auch passieren, dass sozusagen auf Erden nicht die Möglichkeit geboten wird, obwohl ich mich eigentlich verkörpern möchte als Frau zum Beispiel, aber nicht die Möglichkeit bekomme. Dann, das mag sicher auch dann zu solchen Schwierigkeiten führen, wie es Menschen haben, die dann mit ihrem Geschlecht irgendwie nicht ins Reine kommen. Und das kann sehr leicht passieren, ist aber eben etwas, wie gesagt, was also in der ganz letzten Zeit erst entschieden wird.
Oder der Plan oder der Ort auf der Erde
Ja.
Naja,
es ist so, werden wir auch noch genauer besprechen. Also einerseits einmal die wichtigste Planung, die man macht, und das beginnt eben wirklich schon von der Mitternachtsstunde des Lebens zwischen Tod und neuer Geburt, ist einmal die Planung des physischen Leibes. Das ist eigentlich das, was die meiste Zeit in Anspruch nimmt. Also im Grunde, während des ganzen Abstiegs jetzt durch die Planetensphären herunter, arbeiten wir hauptsächlich an der Ausarbeitung des physischen Leibes, das heißt der geistigen Grundlage dieses physischen Leibes. Das ist im Grunde die schwierigste und komplizierteste Arbeit, da aus dem ganzen Kosmos auch die Kräfte zusammenzusammeln, die dann, naja, wie soll man sagen, wie nennt so der Steiner, den Geistkeim des physischen Leibes auszuarbeiten. Das heißt, das ist das geistige Urbild, das geistige Vorbild des physischen Leibes, den wir dann bekommen werden. Und dieses geistige Urbild, dieser Geistkeim des physischen Leibes, den müssen wir aber jetzt in Verbindung bringen mit dem geeigneten physischen Keim unten. Das heißt, wir müssen eine Möglichkeit finden, dass das, was als Geistkeim herunterkommt, zusammenpasst mit dem, was unten einfach durch die Vererbungsströmung gegeben wird. Auf die sind wir angewiesen. Weil, wenn es nur aus dem Geistkeim heraus entstehen könnte, dann müssen wir also die Fähigkeit haben, sozusagen diesen Geistkeim einfach aus der Luft heraus zu materialisieren auf Erden. Die Fähigkeit haben wir nicht. Also da müssten wir eigentlich unmittelbar aus diesem Geistigen heraus jetzt bis ins Materielle hinein schöpferisch werden können und dann da irgendwie den Körper hervorzaubern. Also das passiert nicht. Wir brauchen eigentlich unten auch den rein physischen Keim, mit dem sich dieser Geistkeim verbinden kann, und dieser physische Keim muss aber die entsprechende Bildsamkeit haben, dass er nach Möglichkeit möglichst viel von diesem geistigen Urbild auch in die wirklich stofflich physische Gestalt dann umsetzen kann. Das kann manchmal besser funktionieren, kann manchmal schlechter funktionieren, aber immer ist eine gewisse Kluft vorhanden zwischen dem geistigen Urbild und dem, was sich tatsächlich stofflich, physisch verwirklichen lässt. Also da gibt es immer auch einen Reibungspunkt. Also das heißt schon, der physische Körper, den wir haben, entspricht nie hundertprozentig dem, was wir uns vorgenommen haben. Das kann immer nur eine bessere oder schlechtere Annäherung sein.
Wie kann ich mir jetzt vorstellen, die Ausarbeitung des physischen Leibes oder des Geistkeimes?
Ja.
Gibt da was in der Anlage, wie das Ohr ist?
Ja, im Prinzip alles auch, ja, auch diese Dinge, ja, auch diese Dinge bis hinein in den Feinbau des Gehirns und so weiter. Also alle diese Dinge, alle diese Strukturen, das ist ja schon mit der Punkt, warum eben soweit es also nicht dann auch noch natürlich abhängt, zum Beispiel das Größenwachstum hängt ja auch ab dann von den Ernährungsbedingungen und so weiter. Aber grundsätzlich, ob eine Anlage da ist zum Großsein oder Kleinsein, hängt das damit zusammen. Das heißt, das sind Dinge, die durchaus also in diesem geistigen Urbild drinnen stecken und die aber unten jetzt die entsprechende Keimanlage auch brauchen, die bildsam genug ist, um das zu ermöglichen. Und da ist nämlich ein interessanter Punkt, wenn wir dann auch den Vortrag kommen werden über das Leben und so weiter. Da ist der Punkt, wo natürlich die Gene, die Genetik eine gewisse Rolle spielt. Die Gene alleine können nicht das fertige Bild geben. Man kann aus den Genen auch nicht, kein Biologe kann das heute und wird es auch in 100 Jahren nicht können, aus den Genen herausrechnen, wie die Gestalt dann ausschauen wird nachher. Also man nehme die Gene eines Menschen, und mittlerweile sind wir ja so weit, dass man sie zumindest alle registrieren kann. Also man kann buchstabieren drinnen, lesen würde ich es noch nicht nennen, aber man kann zumindest die Information die da in den Genen drinnen steckt, kann man also registrieren heute mittlerweile vollständig. Aber was man nicht kann, man kann nicht aus dieser Summe der Gene, das ist ja über einen riesigen Datensatz natürlich, aber es gibt keinen, nicht einmal, im Grunde nicht einmal einen Funken eines rationalen Ansatzes daraus sozusagen zu errechnen, wie wird der Mensch nachher ausschauen. Nicht einmal beim Bakterium gelingt es. Wobei es auch Kuriositäten gibt, dass manchmal diese kleinen Dinger ein größeres Genom haben als der Mensch. Das ist auch interessant. Also es ist nicht so, also der Mensch, die Krone der Schöpfung, muss jetzt auch also die meisten Gene und die größte genetische Information haben. Es ist interessant, dass es ab und zu also ganz primitive Lebewesen gibt, die eine größere Sammlung von Genen und von genetischer Information haben als der Mensch. Ist auch interessant. Nur was machen sie daraus? Es entsteht daraus dann was ganz was Simples. Vergleichsweise. In meinem Leben ist nie was simpel. Unsere tollsten Maschinen sind nichts im Vergleich zum simpelsten Bakterium oder so. Also es ist in Wahrheit selbst das Simpelste, was Hochkomplexes und Hochkompliziertes. Aber eben was davon sich wirklich in Gestaltungskräfte umsetzt, hängt das eben nicht nur von den Genen ab. Das ist das Interessante. Das hängt eben wesentlich auch von diesem geistigen Urbild des physischen Leibes ab, der hereinkommt. Der trägt viel mehr nämlich von den eigentlichen Formkräften in sich. Und was die Gene bringen, ist das Material dazu. Das geeignet bildsame Material, das ich dann gemäß dieser geistigen Form gestalten kann. Und das heißt, wenn die Gene bei einem Menschen nicht passen, dann lassen sich gewisse Formen nicht ausbilden, weil das Material nicht geeignet ist. Das ist natürlich sehr vereinfacht geschildert, aber das ist eben der Punkt dann, wo der Geistkeim des physischen Leibes und die Genetik zusammenpassen muss oder möglichst gut zusammenpassen muss, dann kann sehr viel von dem geistigen Vorbild auch umgesetzt werden in die sinnlich sichtbare Form. Wenn das nicht gut zusammenpasst, dann stürmen zwar diese geistigen Kräfte heran, aber das Material gibt es einfach nicht her. Ich meine, aus einem Plastilin kann ich sehr leicht alles Mögliche formen, aus einem Holzstück muss ich schon aufpassen, da muss ich es zumindest anders tun und kann gewisse Dinge dann vielleicht nicht machen. Und wenn ich es aus Glas formen will, ist wieder anders. Also um so einen einfachen Vergleich zu nehmen. Bitte. Ja.
Aber zum Beispiel, ich habe es letzten Monat oder so gelesen, dass Geburtsrate in Russland nimmt jetzt zurück.
Ja.
Das heißt, wenn man wird hier geboren als früher, weil meine wirtschaftliche Situation passt nicht oder was immer.
Ja.
Abfallen werden nehmen zu.
Ja, ja.
Jetzt wollen keine sich diese Kinder, ja. Ich meine, wenn auf einen Ort die Geburtsrate zurückkommt, dass auf einen anderen Ort, nämlich kann uns das wieder...
Ja, ja, ist richtig, ja, ja. Ist richtig, ja, ja. Ist richtig.
Und das heißt, diese Kinder werden woanders geboren, aber die gehören dann einfach von Ursprung an Russland.
Ja, das kann natürlich im Extremfall auch passieren, dass es eben in dem Gebiet, wo man hin will, dass es keine Inkarnationsmöglichkeiten gibt, auch das kann passieren und dann muss man ausweichen in einen Bereich, wo man annähernd passende Bedingungen findet. Es ist nämlich interessant, womit hängt das zusammen? Das geht nämlich sehr weit. Man kann sagen, bei der Inkarnationssuche, das Ich des Menschen drängt insbesondere zum Vater hin. Das heißt also zu dieser Vererbungslinie, die mit dem Vater zusammenhängt. Das, was als Astralleib mitgegangen ist, da ist dieser vergeistigte Rest, der mitgegangen ist durch die Inkarnation. Weil es wird ja im Kamaloka nicht alles ausgeschieden, relativ große Teile, aber ein Teil ist vergeistigt genug, dass es mitgehen kann. Dieses Astralische, das wir dann aber auch beim Herabstieg natürlich aus der geistigen Welt, aus der Astralwelt heraus ergänzen noch durch das, was uns fehlt, das drängt insbesondere zur Mutter hin. So, und jetzt das Dritte, der Ätherleib, den wir uns vorbereiten, der sucht sich insbesondere das Volkstum. Das heißt, der Ätherleib hängt besonders mit dem Volkstum zusammen. Das ist ein Bedürfnis des Ätherleibes, könnte man sagen. Und das heißt, dann kann man auch besonders erwarten, dass wenn dann irgendwo was nicht zusammenstimmt, dass die Inkarnation sozusagen nicht am gewünschten Ort erfolgen kann, dass das dann immer oder leicht gewisse Probleme im Ätherischen machen kann. Das heißt, es kann schon durchaus sein, dass sozusagen Vater und Mutter, dass das trotzdem passt, dass die sozusagen umgeleitet auch dorthin bereit sind in das andere geografische Gebiet, in das andere Volk. Aber dass alle mitsammen, vielleicht sogar die ganze Ahnenreihe, die jetzt dort, weiß ich nicht, in China oder wo auch wächst, dass da im Ätherischen ein gewisses Problem gibt. Weil das vor allem ein Bedürfnis des Ätherleibes ist, ein geeignetes Volkstum zu finden. Während das Physische selber mit der Rasse eher zusammenhängt, mit den Rasseverhältnissen. Also fürs Physische ist es unter Umständen, oder war vor allem in der Vergangenheit, heute ist das nicht mehr so stark, aber in der Vergangenheit ein Problem, wenn ich nicht in die richtige Rasse hineinkommen kann. Sondern wenn ich, weiß ich nicht, ich will Mongole werden und muss jetzt Indianer werden, dann passt es vielleicht irgendwie nicht, obwohl gerade die zwei eine starke Verwandtschaft sogar auch noch miteinander haben. Aber da kann das störend sein, aber das fällt immer mehr weg, weil auch ja die Differenzierung der Menschheit in Rassen immer schwächer wird und sich immer mehr vermischt und der Mensch also nicht mehr sehr stark daran gebunden ist.
Aber durch das Schicksal, das kann so koordinieren, dass dieser Mensch, da kommt irgendwann nach Russland.
Ja, natürlich. Es wird in der Regel dann immer so sein, dass man in das Gebiet eine gewisse Sehnsucht dann hat, in dieses Gebiet hinzuziehen, dorthin zu reisen einmal und dann bringt das Schicksal, dass man dort bleibt. Und gerade im Ätherischen kann man dann sehr viel noch aufnehmen davon, nicht wahr?
Aber jetzt meine weitere Frage.
Ja.
Er ist jetzt zum Beispiel in Indien oder in China geboren.
Ja.
Und auch diese Welt, das Fähren und Ende Kremlat hat aufgenommen.
Ja.
Aus diesem Gebiet, jetzt kommt er nach einem anderen Land, nach Russland.
Ja.
Und dort ganz andere Ende.
Richtig, ja. Natürlich, es gibt dann sicher wieder eine Übergangsphase, wo das sehr problematisch sein kann. Das ist jetzt sehr individuell verschieden, wie ein Mensch diesen Knoten auflösen kann. Das kann im Idealfall kann das dazu führen, dass er, indem er jetzt andere ätherische Kräfte aus Indien oder sonst wo mitbringt, dass er dadurch eine gewisse frische Nuance auch in die Ätheratmosphäre Russlands etwa einbringen kann und zugleich jetzt endlich dort auch das findet, was er eigentlich gesucht hat. Das ist der Idealfall. Der wahrscheinlichere Fall wird sein, dass es zunächst einmal Schwierigkeiten macht. Weil er ist eigentlich mit den Ätherkräften, die er durch das indische Volk hat, nicht ganz zufrieden, weil er eigentlich das Russische sucht. Aber er ist durch die indische Vorprägung in eine andere Richtung gekommen, findet sie jetzt auch schwer in einem, das Russische das eigentlich sucht. Also das kann dann unter Umständen ein lebenslanger Prozess sein, da hineinzuwachsen. Und am Ende des Lebens vielleicht. Hat das aber dann gerade. Und hat es aber dadurch mit Sicherheit in einer bewussteren Weise als er es hätte, wenn er einfach selbstverständlich dort geboren worden wäre. Denn das ist, da sind wir wieder bei der Positivität, der positive Funke immer drinnen, dort wo man sich etwas mit Schwierigkeiten erringen muss, gegen Widerstände, wächst das Bewusstsein. Und dann ist vielleicht irgendwann der nicht geborene, sondern gewordene Russe, ist vielleicht der russischere Russe, als der, der dort geboren ist. Das heißt, er kann eigentlich dieses, was im Ätherischen jetzt drinnen lebt, im russischen Volk, bewusster, klarer, unverfälschter einbringen in sein Leben, als der, der einfach dort ganz blind hineingeboren wurde und ganz unbewusst in dem eigentlich drinnen lebt. Denn im Volkstum leben wir eigentlich relativ unbewusst in Wahrheit drinnen. Wir haben es in unseren Gewohnheiten, in allem drinnen, und das stört uns dann vielleicht, wenn ein anderes Volk andere Gewohnheiten hat, die unseren widersprechen. Aus dem entstehen ja viele Konflikte heute, gerade weil aber die Völker durcheinander gewürfelt werden. Aber der, der sich erinnern muss, ist dann vielleicht bewusster drinnen. Und kann vielleicht dann sogar den eigentlichen Volkscharakter klarer erfassen, als der wirklich gebürtige Russe unter Umständen. Das ist jetzt ein Idealfall natürlich, wird nicht immer der Fall sein, wird wahrscheinlich selten der Fall sein, aber doch also sind die Anpassungsschwierigkeiten sozusagen sind immer die Chance, es bewusst zu ergreifen. Genauso wie dieser Punkt, also wo der Geistkeim mit dem physischen Leib, mit der genetischen Anlage des physischen Leibes nicht ganz zusammenpasst, dann macht es sicher Schwierigkeiten, wenn das nicht gut zusammenpasst, aber es ist immer auch die Chance, gerade bis ins Physische sogar ein gewisses Bewusstsein zu entwickeln, gewisse Dinge bewusster zu haben, als ein anderer Mensch hat. Wie soll ich sagen, das ist einer der Lernprozesse sogar, die wir brauchen, um einmal unsere Auferstehungsleiblichkeit wirklich fertig zu bringen. Denn dann müssen wir eigentlich ganz bewusst uns ein physisches bauen, das aber nicht mehr stofflich dann ist. Aber wir sind in dem Moment eigentlich fähig, selber ganz bewusst in dem Urbild unseres physischen Leibes zu leben, wenn wir das gelernt haben, durch viele Inkarnationen, durch das immer wieder Anstoßen an den vererbten Leib, der aber nicht ganz passt. Das ist was eine notwendige Hilfe ist dazu. Wir werden dadurch immer bewusster von Inkarnation zu Inkarnation. Denn keiner passt es hundertprozentig. Dass es hundertprozentig passt, das gibt es eigentlich gar nicht. Es kann nur besser oder schlechter passen. Und das ist ein Punkt, also wo wir uns Bewusstsein bis ins Physische hinein entwickeln. Und wir brauchen das also, um wirklich einmal so weit zu sein, ganz bewusst unsere eigene physische Urgestalt zu erfassen. Dann braucht man keine Inkarnation auf Erden mehr. Das ist ein Aspekt dazu. Es gibt noch viele andere Aspekte davon, aber das ist ein Aspekt. Also das Ich drängt insbesondere zum Vater hin, der Astralleib zur Mutter und der Ätherleib, der allerdings nämlich auch erst sehr spät ausgebildet wird. Der drängt also zum Volkstum hin. Das heißt auch wieder die Entscheidung, welches Volkstum das werden wird, fällt auch erst relativ spät. Ist auch nicht gleich von Anfang bestimmt. Also das heißt schon zur Mitternachtsstunde des Daseins lug ich da hinunter und sage, Russland, Moskau, da und dort will ich geboren werden. Sondern das fällt erst relativ spät, diese Entscheidung auch. Und bis dahin bleibt die ganze Ahnenreihe eben in Bewegung, bis sie irgendwann entscheidet, wo die selber geboren werden. Ich meine, es gibt ja dann alle möglichen Varianten. Es gibt ja die Möglichkeit, dass das Elternpaar wird zwar in China geboren, übersiedelt aber irgendwie nach Moskau. Und jetzt wird der zwar von einem chinesischen Elternpaar, aber in Moskau geboren, zum Beispiel. Also auch das ist so eine interessante Variation.
Ja.
Ja.
Und die haben in Iran so sehr lange Zeit keine Kinder.
Ja.
Ja. Und dann haben sie sich entschieden, nach Amerika zu warten und haben in Wien gelandet.
Ja, ja.
Und haben sie einige Jahre gelebt hier und haben kein Kind bekommen.
Ja. Sind sie nach Amerika gegangen? Ja, das ist interessant. Also bei solchen Dingen wirkt dann meist sehr intensiv das Kind, das sich inkarnieren will, mit. Das ist sehr viel mehr für die Entscheidung dann zuständig als die Lebensplanung, die man sich hier macht. Also wenn man sagt, ja, jetzt dann gehe ich nach Wien und dann nach Amerika und meistens kommt es dann ganz anders. Oder man glaubt, das ist mein eigener Entschluss, nur mein eigener. Da wirken andere mit. Da wirken nämlich meistens die mit, die sich irgendwo verkörpern wollen und die ganz bestimmte Bedingungen haben wollen. Und eben natürlich gerade dieses Eintauchen in eine bestimmte Ätheratmosphäre ist auch gerade in den ersten Lebensjahren sehr wichtig. Und da macht es starke Unterschiede, wo ich hineinkomme.
Ich glaube, dass man das sagen muss, ganz allgemein ist, dass in unserer Zeit, also materialistischen Zeit, hat er ja ganz besondere Nuance noch dazu kommt bei den Inkarnationen, weil für kleinere Seelen, sagen wir so, die Länge der geistigen Welt waren, für die ist es überhaupt die Frage, wo sie es überhaupt schaffen oder packen, dass sie in unserer Zeit relativ ausbalanciert und ausnuanciert überhaupt leben können. Das heißt, Amerika fällt völlig fort, England fällt völlig aus, Australien und Kanada fällt völlig flach, wie soll ich sehen, soll ich sagen. Die ostöstlichen Seiten auch nicht, und in die Art, da geht es mehr ins Sibirische, ins Alte zurück. Jetzt gibt es gewisse Länder, die natürlich besonders eigen sind. Schweiz, Österreich, Tschechien vielleicht, Slowenien und so, mitteleuropäische Länder. Das kommt auch noch dazu.
Ja. Nicht für jeden. Ja, nicht für jeden, ja, na sicher, ja.
Das westliche zu brutal, ja. Die können nicht direkt im Westen irgendwo aufwachen, aber im Osten auch nicht mehr, weil dann würden die wichtigen Persönlichkeitsimpulse des Westens auch nicht aufnehmen können. Die können es nur bei uns zum Beispiel.
So ist es, ja.
Und in Mitteleuropa und in China und in Slowenien und so Kroatien vielleicht. Und vielleicht
ja, richtig, ja, ja.
Nach Schweden oder so. Aber das ist für viele von uns so interessiert, ist das schon eine Frage. Wir können nicht überall anhalten, sozusagen.
Ja, natürlich. Aber da kann es unter Umständen auch gerade sehr interessant sein, eben zum Beispiel in Mitteleuropa geboren zu werden, aber dann, wenn man jetzt dort gewisse Kräfte geholt hat, dann zum Beispiel weiterzugehen nach Amerika und gewisse Impulse eben hinüberzutragen, die dort von selber nicht so leicht entstehen können. Also das ist wahnsinnig kompliziert in Wahrheit.
Und jetzt
ist
nicht mehr möglich.
Das ist halt dann eine der größeren Herausforderungen.
Das ist so luziferisch und so schleimig luziferisch.
Ja.
Keine Chance.
Ja, es ist schwierig, ja.
Du hast einmal eine Bemerkung gemacht,
die
auch noch, natürlich auch noch in dem Zusammenhang öfters vorkommt, dass unsere Astralatmosphäre im Westen so verschmutzt ist und so verdichtet, dass also an sich schon schwierig jemand reinkommt. Der muss dann oft auch den Umweg suchen. Ich glaube, so ein Land, zum Beispiel die Türkei, ist ein besonderer Bereich, zum Beispiel.
Ja.
Und kann das später rein.
Ja.
Das geht auch.
Ja, sicher, ja.
Weil es ist einfach so furchtbar, wenn er da runterschaut und wenn er die Seelen trifft, die raufkommen, die begegnen sich
ja
auch.
Ja.
Da wird uns auch nicht ihre Daten haben.
Aber wisst ihr, wenn man Karma aufdenken will, denken wir sich, du musst da ohne deine gleichen Menschen zusammenkommen.
Ja,
Ja, das kann aber eben, das kann heute, es gibt natürlich, das ist mit durchaus ein Punkt, unsere moderne Verkehrstechnik und das alles ermöglicht natürlich auch viel stärker, dass Menschen, die über die ganze Erde verstreut sind, trotzdem zusammenkommen können und ihr Karma austragen können. Also das ist heute viel flexibler geworden von dem her. Und dadurch auch so ein Punkt, wo man nicht jetzt einfach nur schimpfen darf gegen die moderne Technik. Es sind dadurch auch aus geistiger Sicht gewisse Möglichkeiten eröffnet, die es früher in dem Maße nicht gab oder kaum gab. Oder in ganz alten Zeiten auf andere Art, wenn man auf die Atlantis zurückdenkt, wo gab es schon als sehr, sehr weiten Austausch, aber auf ganz andere Art. Also es ist heute kein Problem, dass einer in China geboren wird und der andere in Wien und der dritte, der dazugehört, irgendwo in Südamerika. Und irgendwo treffen sie alle drei zusammen und zum Beispiel, ja.
Also Kongresse zum Beispiel am internationalen Community-Meetings.
Ja.
Da gibt es die besten Freundschaften und die ähnlichsten Freundschaften.
Ja. Ja, ich meine, selbst das blöde Internet oder was schafft der Möglichkeit unter Umständen gerade mit den Leuten zusammenzukommen, durch Zufall scheinbar, mit denen man irgendwo karmisch was zu tun hat. Das passiert. Also, die geistige Welt macht sich alles zunutze, was es gibt bei uns. Das ist sogar die Technik, ja. Da spuckt zwar immer der Ariemandel kräftig hinein, aber es gilt eben immer, das ihm abzutrunzen irgendwo auch. Also. Ja, wenn der Mensch jetzt so heruntersteigt durch die Planetensphären, ist also zunächst eine Wesenheit, die eben aus dem Ich besteht und diesem Astralischen, das dieses Ich umgibt, das man noch nicht als Astralleib bezeichnen kann, also als diese geschlossene Gestalt, wie wir sie dann auf Erden haben, sondern es ist noch was, was sehr weit geöffnet ist in die astrale Welt und mit der in Verbindung steht, weil wir ja nur einen gewissen relativ kleinen vergeistigten Teil überhaupt auf diese ganze Reise mitnehmen und dann aber während des Abstiegs sehr vieles an Astralkräften noch heranziehen müssen, bis zum letzten Moment, da kommen wir dann genau auch in diese sehr verschmutzte Astralsphäre der Erde und besonders auf bestimmten Erdgebieten sehr, sehr verschmutzte Astralatmosphäre, wo man sich dann noch die letzten Kräfte holen muss, aber trotzdem um den Astralleib fertig zu bekommen. Weil während des ganzen Abstiegs, also dann überhaupt, wenn man so unter die Sonnensphäre herunterkommt, taucht man in die eigentliche Astralwelt ein und da wird sehr, sehr viel an astralen Kräften herangezogen. Und das geht wirklich bis zum letzten Moment, also bis durch diese Erdensphäre hindurch, die Astralsphäre der Erde auch. Und dieses Bild, also das Ich mit diesem Astralkräften, die eigentlich von überall Zustrom noch erhalten, das erscheint dann in der Imagination auch so als eine Art glockenförmiges oder trichterförmiges Gebilde, so schildert das Rudolf Steiner öfters. Also und diese Gestalt ist auch erklärlich, es ist eben noch kein in sich abgeschlossener Astralleib, sondern es ist noch etwas Offenes, was aber irgendwo einen Kern hat, der ums Ich ist, der schon von früher mitgekommen ist. Also man könnte sagen, zuerst ist es so ein kleines Kugel oder was, aber dann öffnet sich das und dann strömen da eigentlich diese Astralkräfte hinein. Und das Ganze saust sozusagen mit großer Geschwindigkeit da jetzt in der Astralwelt herum, um die geeigneten Kräfte zu finden. Das ist das, was der Goethe im Faust 2 eigentlich als Homunculus schildert. Ja, da wird ein Menschlein gemacht in der Retorte. Und da drinnen ist das kleine Mandel, ist aber eigentlich ein kleines Flämmchen oder irgend sowas. Weil was ihm fehlt, es fehlt ihm an greiflich Tüchtighaften, das heißt an körperlichem fehlt es. Es ist eigentlich nichts anderes als ein Seelenflämmchen. Und was dann in der klassischen Walpurgisnacht geschildert wird, ist, wie aus allen Elementen jetzt die Kräfte zusammengesucht werden, um dem die Möglichkeit zur Verkörperung zu geben, dem Homunculus. Und das geht es eigentlich. Aber dieser Homunculus ist am Anfang eigentlich dieses Menschlein, das ist dieses Seelenflämmchen, also das Ich mit dem Astralischen, und das sucht jetzt aus dem Ätherischen, aus dem Physischen die geeigneten Kräfte, mit denen es sich umhüllen kann. So, also wir steigen da jetzt herunter, wir ziehen aus dem Astralischen Kräfte heran, wir arbeiten während dieser ganzen Zeit aber immer auch noch weiter an dem Geistkeim des physischen Leibes, also an diesem physischen Urbild. Das geht auch bis zum Schluss oder fast bis zum Schluss. Erst relativ kurz, bevor es dann wirklich zur Zeugung, zur Empfängnis kommt, relativ kurz davor wird dieses fertig ausgearbeitete Urbild des physischen Leibes gleichsam vorausgeschickt in die physische Welt. Und gerade dieses physische Urbild, also das Urbild des physischen Leibes, das verbindet sich also im Moment der Zeugung, auf jeden Fall also im Moment der Befruchtung, verbindet es sich mit dem physischen Keim. Und ist einmal sozusagen entlassen dadurch in die physische Welt von uns. Dann wird es losgelassen. Also wir haben bis relativ kurz vorher haben wir uns beschäftigt damit, immer wieder mit der Ausarbeitung dieses Urbildes, aber es kommt der Moment relativ kurz vor der Empfängnis, wo wir dieses Bild loslassen, dieses geistige Urbild, und es vorausschicken in die physische Welt. Und in den ersten Tagen, in den ersten drei Wochen ungefähr, ist die Keimesentwicklung so dann, dass darinnen arbeitet dieses physische Urbild, zusammenarbeitet mit den Kräften, die aus der Genetik kommen, aber noch nicht ist damit verbunden das Ich, noch nicht ist damit verbunden der Astralleib und noch ist nicht damit verbunden unser eigener Ätherleib. Das heißt, was da jetzt drinnen wirkt, ist also die genetische Anlage und das Urbild des physischen Leibes. Das Ich hat zumindest aktuell damit in dem Moment nichts zu tun. Sondern wir sind jetzt dann ganz beschäftigt, ganz stark beschäftigt, nämlich den Ätherleib uns auszubilden. Der Ätherleib wird auch relativ spät ausgebildet und eigentlich erst ab dem Moment, wo wir den Geistkeim des physischen Leibes entlassen haben. Dann sind wir frei dafür, sozusagen uns den Ätherleib aufzubauen, so richtig. Das heißt nicht, dass wir nicht schon langsam Ätherkräfte herangezogen haben, aber das ist noch was sehr Unbestimmtes. Jetzt beginnt die energische Arbeit am Ätherleib. Und so wie der physische Geistkeim, oder der Geistkeim des physischen Leibes, wie immer man es nennen will, eigentlich ein Bild des ganzen Kosmos ist, so ist es auf andere Art, aber auch der Ätherleib. Also der Ätherleib, den wir uns jetzt bauen, trägt in sich ein vollkommenes Abbild des Kosmos. Zwar schon mit gewissen Einseitigkeiten, also sonst hätte ja jeder Mensch genau den gleichen Ätherleib. Also es gibt gewisse verschiedene Nuancen bei jedem Menschen. Bei einem ist, weiß ich nicht, das Sonnenprinzip stärker ausgebildet, beim anderen hat mehr mit den Jupiterkräften zu tun, einer hat mit den Kräften des Stieres stärker zu tun und so weiter. All das findet man im Ätherleib drinnen, sogar ein gewisses Abbild der Erdenkräfte. Also auch das ist drinnen. Also eigentlich ein wunderbares Bild ist dieser Ätherleib, ein sehr reiches Bild, ein Abbild des Kosmos, des ganzen Kosmos inklusive der Erde. Und es ist also auch so gebaut, dass es, ja, wie soll ich sagen, ganz dem geozentrischen Weltbild entspricht. Eigentlich, es ist ein Bild des Kosmos gesehen aus der Perspektive der Erde im Grunde schon. Also es ist ein Bild, wo im Ätherleib auch eher unten, in dem Sinn kann man sogar dann schon von einem unten sprechen. Wie fragt der Faust, ob es auch in jenen Sphären ein oben und ein unten gibt, wie er da den Pakt mit Mephisto schließt. Das sagt ja der Mephisto dann, naja, schau, ich will mich hier zu deinem Dienst verbinden und du sollst mir drüben dann das Gleiche tun. Und dann sagt der Faust, na, was drüben ist, das interessiert mir jetzt noch wenig, was kümmert es mich eben, ob es drüben auch ein oben und ein unten gibt und so weiter. Und ob man auch in jenen Sphären liebt und hasst und so weiter, das interessiert ihm zunächst nicht. Aber, also es beginnt in diesen Sphären jetzt auch ein Oben und Unten zu haben, nämlich in dem Ätherleib drinnen, in dem eben unten jetzt wirklich mehr erdverwandte Kräfte bereits wirken, oben, das heißt namentlich das, was dann also mit den bildenden Kräften des Schädels zusammenhängt, da wirken vor allem die Tierkreiskräfte sehr stark, auch natürlich an der Peripherie des Körpers, mehr im Inneren wirken dann die Planetenkräfte, die verschiedenen, das Sonnenzentrum hängt zusammen dann schon mit dem späteren Ätherherzen. Also ein Bild, das eben wirklich vorbereitet auf die irdische Inkarnation, also ein man darf sich nicht denken, dass Ätherleiber anderer geistiger Wesenheiten als des Menschen, die sich nicht auf Erden verkörpern, dass die ganz genauso ausschauen. Jeder Ätherleib ist ein Abbild des ganzen Kosmos, aber diese Bilder können sehr unterschiedlich ausschauen. Also bei uns, wenn wir uns den Ätherleib bauen, ist es einer, der wirklich diese Oben-Unten-Dimension entwickelt, auch dann eine gewisse Rechts-Links-Dimension, also diese Asymmetrien auch entwickelt. Die findet man in dieser Art bei den Engelwesenheiten etwa nicht. Da ist das anders. Gerade Engelwesenheiten, die auch was Ätherisches haben, die haben zum Beispiel dieses Zentrum mit den Erdenkräften, das wir im Unten ausbilden, im Ätherleib, die haben das nicht. Sie brauchen es auch nicht, weil sie sich nicht verkörpern auf Erden. Nicht in physischer, dichter Gestalt verkörpern auf Erden. Sie wirken nur bis ins Ätherische hinein. Und daher schaut der Ätherleib im Grunde ganz anders aus, hat ganz andere Symmetrien in sich und ist trotzdem genauso ein Abbild des ganzen Kosmos. Ja, und wenn das jetzt so halbwegs fertig ist, dieser Ätherleib, dann sind wir also ein Wesen, das besteht aus Ich, aus Astralleib, der mittlerweile einigermaßen konsolidiert ist, und aus dem Ätherleib, der auch einigermaßen jetzt seine Form gefunden hat. Und unser physisches aber, das ist unten auf Erden bereits. Mit dem sind wir zunächst nicht verbunden. Ja.
Der Keim dann abstirbt oder abgestorben wird.
Ja, ja, richtig. Dann
geht der Geistkeim nur verloren.
Dann geht dieser Geistkeim nicht verloren, das ist richtig, ja. Dann geht dieser Geistkeim nicht verloren. Nur muss man jetzt als sich verkörpernder Mensch nach einer neuen Möglichkeit suchen, wo kann ich sozusagen diesen Geistkeim unterbringen. Also das heißt, der bleibt. Der löst sich nicht auf deswegen, sondern der bleibt, das wäre auch der helle Wahnsinn, wenn man jetzt sozusagen dieses komplizierte Werk, weil das ist eigentlich das Komplizierteste auf dem Weg von der Mitternachtstunde des Lebens zwischen Tod und neuer Geburt bis zur Geburt auf Erden, ist die Ausarbeitung des physischen Leibes. Das ist bei weitem die schwierigste Arbeit. Die Arbeit am Ätherleib ist vergleichsweise schon viel, viel einfacher. Und die am Astralleib ist die, überhaupt die einfachste, könnte man sagen. Ist immer noch kompliziert genug, aber und bedarf der Hilfe hoher geistiger Wesenheiten. Aber das also, was da ausgearbeitet wird, das geht in keinem Fall verloren. Es ist nur dann eben, muss man sich eine Alternative suchen, mit welchem physischen Keim man das wieder verbinden kann. Und in der Regel findet sich das dann auch relativ bald. Das heißt, dieses Suchen des geeigneten Elternpaares, das heißt, dieses Suchen auch vor allem der geeigneten physischen Anlage, das ist eigentlich bis zum letzten Moment beweglich, das haben wir schon gesprochen, und bietet immer mehrere Alternativen in der Regel. Und eigentlich wirklich erst ganz im letzten Moment entscheidet sich da von den, weiß ich nicht, 50 Möglichkeiten, die ich habe, diese. Und wenn die ausfällt, dann ist es innerhalb relativ sehr kurzer Zeit möglich, eine andere Stelle zu finden. Ja, in dieser Größenordnung. Ja. Unter Umständen Tage, das kann sehr schnell auch gehen. Das ist gar nicht gesagt. Das kann sehr schnell gehen. Das heißt auch, wenn wir jetzt gerade bei der Abtreibungsfrage auch vielleicht sind, oder weil das ja auch einer der Wege ist, wie die Inkarnation unterbunden werden kann. Aber sie kann eben in Wahrheit nicht unterbunden werden dadurch, sondern es bringt eigentlich nur sehr kurzfristige Irritation und dann erfolgt die Inkarnation woanders, aber immer im Rahmen der engeren Auswahl, die man sich gesucht hat. Also es ist dadurch auch nicht jetzt so gegeben, dass man plötzlich jetzt ganz in was ganz Fremdes hineingeworfen wird, mit dem man überhaupt keine Beziehung hat. Das würde auch nicht funktionieren, weil da würde der Geistkeim nicht mit der physischen Anlage zusammenpassen. Also es muss eine gewisse Korrespondenz, muss da sein. Und da hat jeder Mensch immer eine gewisse Auswahlmöglichkeit. Ich kann es jetzt nicht sagen, ob das 50 oder das, vielleicht sind es 5000, ich weiß es nicht. Das wird da sehr unterschiedlich sein, aber es gibt immer diese Möglichkeit. Also von dem her ist es für das sich inkarnierende Kind nicht ein Riesenproblem. Ich meine, natürlich kommt es jetzt in andere Schicksalszusammenhänge und so weiter hinein und muss vielleicht mit den geplanten Eltern diesen Schicksalszusammenhang auf anderen Weg suchen, eben dass es irgendwann später im Leben mit denen zusammenkommt oder sonst wie. Was Rudolf Steiner sehr deutlich sagt, es hat daher das auch weder für das Kind noch für die Mutter sehr große karmische Folgen. Man auch dazu sagen, es hat große karmische Folgen für den Arzt, der es durchführt. Oder für den, der die Abtreibung durchführt. Weil der wird jetzt in einer völlig neuen Art mit dem Schicksal beider, nämlich der Mutter und des Kindes namentlich, sehr intensiv verbunden. In einer Weise, wie er es vorher nicht war. Und wird unter Umständen sehr stark also auch dann hineingezogen in die karmischen Verwicklungen vielleicht, die zwischen Mutter und Kind bestehen mögen. Weil das ist ja auch mit der leiser Grund, warum man sich die Verkörperung sucht. Obwohl der primäre Grund ist die physische Anlage, das muss man auch sagen. Weil die karmische Verbindung kann ich anders auch finden und anders auch zustande bringen. Das ist also nicht das Primäre, aber in der Regel spielt es auch mit natürlich eine wesentliche Rolle. Aber die entscheidendste für die Verkörperung ist, dass ich die physische Basis finde. Das ist sozusagen das Wichtigste fast. Und dann in zweiter Linie die karmische Verbindung. Aber die kann ich sehr unterschiedlich finden. Also das ist gar nicht gesagt, zum Beispiel vielleicht durch Adoption oder sonst was. Das ist dann egal. Es ist dann egal, ob ich dort in der Familie geboren werde. Wobei, sie, da gibt es ja diese ganz interessanten Untersuchungen. Also wenn Kinder in kleinen Jahren adoptiert werden, geht es oft sogar bis in die physische Ähnlichkeit hinein. Die sind den Eltern genauso aus dem Gesicht geschnitten, wie die wirklich physisch von ihnen abstammen. Das macht gar keinen Unterschied, weil sehr vieles über den Ätherleib, nämlich durch Nachahmung, geschieht. Gerade in den kleinen Jahren. Und das hängt also oft dann gar nicht mit der physischen Anlage zusammen. Also auch da muss man sehr aufpassen.
Es kann sein, dass dieses Kind, das doch in dieser Familie, ungewohnt geboren wird.
Ja. Ja, das ist richtig, das kann sehr leicht sein, ja, das kann sehr leicht sein. Innerhalb des ganzen Familienzusammenhangs nur an einer bisschen anderen Stelle. Das, ja. Naja, heruntergezwungen. Ja, ich weiß, was du meinst. Naja, es ist so. Die Frage ist, wann dann die Verbindung mit dem Geistkeim wirklich erfolgt. Bei der Befruchtung an sich, ja, richtig. Ja, so ist es. Die Frage ist eben wie gut sich der dann damit verbinden kann. Das ist, muss ich ganz ehrlich gestehen, eine Frage, die noch offen ist, also die nicht geklärt ist. Aber es kann sicher nicht so sein, also dass man einen Geistkeim herunterzwingen kann. Man kann also sicher gewisse gestaltende Kräfte herunterholen und es kann eine gewisse Entwicklung stattfinden. Ich meine, im Endeffekt kann es natürlich sogar so weit gehen, dass wir einen Menschen haben, der zwar die physische Form entwickelt, der auch Ätherkräfte hat, die braucht er, sonst lebt das Ganze nicht, die auch was Astralisches entwickelt, wo sich aber im eigentlichen Sinn kein Ich inkarniert. Und das Ich dann verweigert, da hineinzugehen. Wer sagt, das ist nicht das, was ich bestellt habe, sozusagen. Das geht zurück. Gibt es eine Reklamation. Und ich meine, dieses Phänomen haben wir ja überhaupt schon in unseren Tagen, auf das hat ja Rudolf Steiner hingewiesen, auf die Problematik der ichlosen Menschen. Also wo dann das Ich letztlich also verweigert, sich in dem zu inkarnieren oder nicht die Möglichkeit findet, wirklich sich in dem zu inkarnieren. Wo sicher trotzdem teilweise Kräfte aus dem Geistkeim des physischen Leibes hereinwirken, weil sonst wird überhaupt die physische Gestalt nicht zustande kommen. Wo Ätherkräfte mitwirken, Astralkräfte mitwirken, aber trotzdem das Ich einfach verweigert, da hineinzugehen. Und die Gefahr ist sicher, sage ich mal, bei dem Phänomen der künstlichen Befruchtung, der Retortenbefruchtung, mag das also ein Problem sein, dass sich da nämlich schon der physische Geistkeim nicht vielleicht genügend damit verbinden kann und dass dann das Ich sagt, das ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Da finde ich nicht die geeigneten Bedingungen. Also, es ist, mag also eine recht problematische Sache sein.
Aber problematischer kann es noch, wenn das Ich kommt ja nicht rein, sagst du.
Ja.
Aber es kriegt ein Substitut.
Natürlich, ja.
Also ja. Diese Elementarwesen.
Ja. Ja, genau, richtig.
Aber das ist ja das Problematische.
Das ist das Problematische, ja. Das ist das Problematische. Und dass solche sozusagen ichlosen Menschen, die eigentlich in Wahrheit in letzter Konsequenz Fülle nur sind für eben solche, meistens heute arimanischen Elementarwesen, die darinnen wirken. Und natürlich die arimanischen Kräfte legen es auch sehr stark darauf an, sowas herbeizuziehen. Und dann aber versuchen, das Ich des Menschen in ihre Welt zu ziehen. Was Ariman machen möchte, nämlich ist, dass er den Menschen in eine Situation bringt, wo er sich einerseits nicht inkarnieren kann, andererseits aber auch nicht den Aufstieg wieder in die geistige Welt macht, sondern dass er eigentlich in einer erdnahen oder sogar, könnte man dann sagen, unterirdischen Sphäre sich aufhält, also sehr verbunden mit der Erde, aber nicht verkörpert. Also Ariman will daher ganz besonders auch den Menschen das Körperliche entreißen. Und gerade diese Dinge, überhaupt vieles in der modernen Medizin oder so, wo eben die Technik so stark mitwirkt, laufen darauf hinaus, eigentlich dem Menschen den physischen Leib zu rauben, ihn aber trotzdem an die Erdensphäre zu fesseln. Und eigentlich ist das Ich in Wahrheit jetzt nicht mehr inkarniert oder nicht vollständig inkarniert, kann aber auch nicht aufsteigen in die geistige Welt, sondern bleibt eigentlich an das, was da unten ist, gefesselt. Das ist nämlich die Gefahr. Also auch von mir aus bei dieser künstlichen Befruchtung, also wenn jetzt das der Extremfall eintreten täte, dass sich das Ich wirklich nicht inkarniert, es bleibt aber gebunden dran, gefesselt dran. Es hat seinen Geistkeim des physischen Leibes da runtergeschickt, dort will es eigentlich hin, es kann aber nicht hinein. Und es kann auch den Geistkeim nicht ohne weiteres jetzt woanders hintragen, um sich dort zu verkörpern. Das heißt, es ist gezwungen, da zu bleiben und kann aber trotzdem nicht ganz hinein. Und das ist es eigentlich, was Ariman will. Ich meine, mit der künstlichen Befruchtung, so wie sie heute ist, wird das in der Regel noch nicht so hundertprozentig passieren. Es wird sicher Schwierigkeiten geben für das Ich, sich zu verkörpern. Es mag sein, dass es nicht ganz so gut sich dadurch verkörpern kann, wie wenn das auf normalem Wege zustande kommt. Das liegt natürlich auch mit daran, dass bei all diesen technischen Prozessen, nämlich am Zustandekommen der Befruchtung, dann eben die arimanischen Kräfte mitwirken. Das ist nämlich der Punkt, die sonst normalerweise bei einer normalen Zeugung nicht oder jedenfalls nicht in einem Übermaß mitwirken. Sie wirken da stärker mit und beeinflussen dadurch das Ganze natürlich. Und das bewirkt dann unter Umständen, dass diese Bedingungen zustande kommen, wo sich das Ich eben nicht so gut inkarnieren kann. Und Ariman stört es ja nicht, der will ja genau das. Der will ja genau das. Also die ganze Medizin, wenn sie so im Sinne der technischen Schulmedizin läuft, der Maschinenmedizin läuft und der Chemiekeulemedizin, damit sage ich nicht, dass wir jetzt gleich alle Medikamente wegschmeißen sollen, nicht mehr die meisten, ja, aber. Aber hier und da ist vielleicht auch nützlich. Ne? Also das war nicht ganz schimpfen. Bitte? Aspirin kann man hier und da mal schlucken, das ist. Das geht. Aber in letzter Konsequenz sind das die Werkzeuge Arimans, um den Menschen den physischen Leib zu erwerben. Das ist nichts anderes. Weil mit all diesen Mitteln erreicht Ariman, dass er einen Einfluss bekommt, dass er auf den physischen Leib des Menschen ihn so gestalten kann, dass das Ich eigentlich nicht mehr ganz herankommt. Und äußerlich fällt das ja zunächst gar nicht so auf. Es fällt ja gar nicht so auf. Er lebt noch, das Lebensleib ist da, da sind die ganzen Erinnerungen drinnen, also er kriegt jetzt nicht plötzlich einen Gedächtnisverlust deswegen. Der Astralleib ist drinnen, also die Emotionen, das alles funktioniert, nur das Ich greift eigentlich nicht mehr richtig ein, nicht von innen her. Das heißt, dort, wo wir wirklich den freien Willen entwickeln, das ist draußen. Das geht halt die Gewohnheiten. Ich meine, das meiste, was wir im Leben tun, ist eher aus den Gewohnheiten und Notwendigkeiten des Lebens heraus. Also man geht brav wieder in die Arbeit, ist ein braver Beamter. Das Wissen dazu hat man nicht verloren, die Fähigkeit dazu hat man nicht verloren. Entscheiden muss man eh nur nach Vorschrift. Passt. Man muss eh nicht selber kreativ an neuen Entschluss fassen. Also fällt es äußerlich zunächst gar nicht so sehr auf. Nur für das Ich ist es natürlich sehr dramatisch, weil das jetzt in einem Zwischenbereich gehalten wird, wo es weder runter kann noch hinauf in die geistige Welt. Muss man natürlich dazu sagen, dass das so wirklich auch nur bei Individualitäten gelingt, die natürlich Ahriman schon durch frühere Inkarnationen auch entsprechend bearbeitet hat und die unter den ahrimanischen Einfluss gekommen sind, auch vom Ich her. Sonst ist das Ich trotzdem in der Regel noch stark genug, da rechtzeitig irgendwo auf die Bremse zu treten und dem irgendwo auszukommen. Aber es wird immer schwieriger, weil natürlich auch die ahrimanischen Kräfte stärker werden.
Und
ja, da kommen das ist mit sehr stark dann das Tor, wo die Asuras hereinkommen. Ja, das ist richtig. Dass dann die Asuras mitspielen. Aber was Ahriman will nicht in dem Sinn das Ich vernichten. Er will erreichen, dass es nicht die angestrebte Entwicklungsbahn geht, die es eben einmal zu einem wirklich großen geistig-schöpferischen Wesen macht, sondern Ahriman möchte die geistigen Kräfte, die das Ich jetzt hat und die ihm fehlen, die möchte eigentlich für sein Reich gewinnen. Er möchte eigentlich auf dem Punkt, wo es jetzt ist, festhalten und die Kräfte, nämlich welche Kräfte sind das? Ich meine, es sind ja hohe geistige Kräfte, die der Mensch immer wieder mitbringt, aus der geistigen Welt mit herunter, mit seinem Ich mitbringt. Und das sind geistige Kräfte, an die Ahriman selber nicht heran kann. Weil Ahriman macht nicht den Weg durch die geistige Welt, der kann nicht aufsteigen bis zur Mitternachtstunde des Daseins sozusagen und da jetzt in diese hohen geistigen Sphären hineinkommen. Das kann er nicht. Aber er möchte etwas von diesen Kräften haben. Ahriman ist einmal zu einer gewissen Zeit der Entwicklung herausgefallen aus diesen geistigen Kräften. Seitdem ist er in sein relativ finsteres Reich gebannt. Und in diesem Reich versucht er aber so viel wie möglich von den geistigen Kräften da draußen einzuverleiben. Und zu verwandeln zu dem, was halt er ist, zu einer ungeheuren, aber sehr, sehr kalten, sehr toten mechanischen Intelligenz, wenn man so will. Also das, was draußen kosmische Intelligenz ist, das will Ahriman aufsaugen, am besten alles, und zu seiner Art von toter Intelligenz, mechanistischer Intelligenz, wenn man das so irgendwie formulieren will, umwandeln. Und ohne die Hilfe des Menschen kommt er ja an diese hohen Sphären gar nicht mehr heran. Er hat einen gewissen großen Schatz eh schon mitgenommen, wie er also diesen Sturz in die Finsternis gemacht hat. Aber damit ist er mal aus. Da kann er ein bisschen mühsam sozusagen aus seiner dunklen Höhle hervorgreifen und aus nur sehr niederen Sphären eigentlich noch irgendwas herunterholen. Aber er kann nicht aus den hohen geistigen Sphären noch irgendetwas gewinnen, in Wahrheit. Außer durch den Menschen. Weil der Mensch geht dorthin, und nimmt es mit. Und wenn es ihm dann gelingt, den Menschen, wenn er sich so sozusagen bereichert hat in der geistigen Welt, ihn dann zu schnappen und zu sagen, so, jetzt kommst du aber nicht mehr aus, jetzt bleibst du da und du gibst mir die geistigen Kräfte, die ich selber nicht mehr holen konnte von dort, du bringst sie mir mit, sei willkommen, dann erreicht er sein Ziel oder hofft er zumindest auf diesem Weg, hofft er sein Ziel zu erreichen. Und er muss natürlich dann aber, dass ihm diese Kräfte dauerhaft bleiben, dazu muss eben das Ich des Menschen dann wirklich bereit sein, in dieses arimanische Reich einzuziehen und sich mit dem zu verbinden. Und eigentlich damit seine Zukunft aufzugeben in Wahrheit. Weil diese Zukunft eben wirklich zu einer großen Schöpfermacht aufzusteigen, die wird damit aufgegeben. Warum trotzdem Menschen auch bewusst dazu verführt werden können, was eigentlich aber dann im Rahmen der schwarzen Magie passiert, ist, dass sie natürlich schon sehr hohe Fähigkeiten dabei haben können und eine sehr hohe Intelligenz, einen sehr hohen Machtfaktor entwickeln können dadurch, aber alles ohne diese wirklich schöpferischen Kraft. Aber es ist eine große, wenn man so will, konstruktive Kraft, die konstruieren kann, mechanisch konstruieren kann, die eine Welt ersinnen kann und zusammenbasteln kann, für die man am ehesten einen Vergleich halt in unserer Technik findet. Obwohl das natürlich dann auch in Zukunft anders aussehen wird. Aber eine Welt, in der auch kein Platz ist für etwas wirklich Beseeltes dann mehr. Aber eine Welt, die eigentlich noch einer inneren zwingenden Notwendigkeit abläuft, in der man aber selbst dann durchaus ein bestimmender Faktor ist, ein mitbestimmender Faktor ist, mit großer Macht begabt. Das ist das, was also manche Menschen verführt, trotzdem Ariman zu folgen, obwohl man sagen muss, dass das Ich eigentlich, wie wir es kennen und anstreben, als dieser wirkliche Funke zum Schöpferischen, dass das verloren geht. Das geht unweigerlich verloren auf dem Weg, wenn man sich mit Ariman verbindet, auf Dauer. Ich meine, noch ist über lange Zeit immer die Möglichkeit umzukehren. Das ist also noch kein Prozess, was heute schon passieren könnte, dass man im Verfallen ist und dann nicht mehr zurück kann. Ich meine, es wird bald die Zeit kommen, wo man vielleicht nicht mehr aus eigener Kraft zurück kann, aber dann wird es immer noch genügend Hilfe geben können, namentlich auch durch andere Menschen. Diese Menschen, die es aus eigenem nicht mehr können, sie aus dieser Fessel zu lösen. Also das wird noch lange gehen. Aber Gefahren sind natürlich damit verbunden, also große Gefahren. Und Ariman arbeitet massiv daran, also den Menschen einmal durch schon frühere Inkarnationen, wir haben jetzt alle in der Regel, also die meisten Menschen heute, namentlich die Menschen im westlichen Kulturkreis, haben die meisten schon ein, zwei, drei Inkarnationen in einem sehr stark materialistischen Zeitalter hinter sich. Eben weil die Inkarnationenfolge auch jetzt viel dichter ist, nicht mehr diese etwa 1000 Jahre zwischen zwei Inkarnationen, man heute oft 50, 60, 70, 80 Jahre, nicht mehr dazwischen, also eine relativ kurze Zeit dazwischen. Und während dieser materialistischen Zeit hat natürlich Ariman massiv also daran gearbeitet, Menschen, Ich für sich zu gewinnen, die bereit sind, also in seine Richtung zu gehen, die sozusagen mit dem eigentlich Geistigen eh nichts am Hut haben, sondern die lieber also dieses arimanisch-geistige, mechanistisch-geistige haben wollen, das in einer ungeheuren Intelligenz besteht, die aber nichts Schöpferisches anhaftet. Also eigentlich ist es Ungeist dadurch, nicht? Ein wirklicher Geist ist schöpferisch. Er schafft aus dem Nichts, aber Das kann also die arimanische Intelligenz nicht, aber sie kann das Vorhandene sozusagen in unglaublichen Kombinationen umzaubern zu immer neu erscheinenden Dingen, die aber trotzdem immer das Alte sind, aber in immer neuen Kleid. Und das ist natürlich für manche eine tolle Herausforderung, also sich damit einzulassen. Und die ganze Technik ist natürlich auch eine sehr tolle Schulung in die Richtung. Deswegen trotzdem kein Angriff gegen die Technik, dass wir sie also nicht haben sollten. Wir brauchen sie, wir müssen uns damit auseinandersetzen. Naja, das waren heute einige Aspekte dieses Verkörperungsvorganges. Wir werden uns weitere Details, wichtige Details, die dann zur Bildung des Herzzentrums insbesondere führen, das nächste Mal anschauen. Danke.